Klimaschutz und Digitalisierung. Die neue Regierung will ihre Ziele mit einem ambitionierten Programm erreichen. Mutig ist das aber eben auch notwendig, gerade in Zeiten, da die Pandemie die Wirtschaft belastet. Doch ausgerechnet jetzt klettert die Inflation auf den höchsten Wert seit fast 30 Jahren, 3,1%. Und das, so sagen manche Experten, wird in den nächsten Jahren auch so bleiben. Sind unter diesen Bedingungen die Ziele der Ampelregierung überhaupt zu erreichen? Und müsste die Europäische Zentralbank nicht genau jetzt gegensteuern? Das wollen wir diskutieren jetzt in Unter den Linden. Und das sind meine Gäste. Lisa Paus, Finanzexpertin und stellvertretende Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Und Professor Michael Hüter, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ihnen beiden hier im Studio ein ganz herzliches Willkommen. Frau Paus, die Pandemie ist ja weiterhin das beherrschende Thema bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber es gibt so langsam ein zweites Thema, das sich in den Vordergrund schiebt. Das ist die Inflation. Das macht vielen Angst. 3,1% ist eine gewaltige Zahl. Wie geht es Ihnen? Bereitet auch Ihnen die Inflation Sorgen?
Auf jeden Fall betrachten wir das intensiv und wir sind natürlich gut beraten, alle miteinander, ne, die EZB, aber auch die Nationalstaaten, dass wir es gemeinsam wieder hinbekommen, auf den ja auch quasi gesetzlich festgelegten Wert von 2% runterzukommen. Wir haben jetzt Sondereffekte. Das ist zum einen das Thema nachholend, die wieder ansteht, der Mehrwertsteuer. Das ist auch der nachholende Effekt bei den Energiepreisen. Und das ist tatsächlich auch nach wie vor das Lieferkettenproblem, dass wir echte Knappheiten haben. So von da ist das nicht einfach zu viel Geld, was da auf dem Markt ist, sondern es gibt einen relevanten Anteil, der damit zu tun hat, dass die Realwirtschaft momentan noch gestört ist, nicht so gut funktioniert. Und von daher tun wir alles daran, dass wir jetzt gut durch die Corona-bedingten Besonderheiten kommen. Aber es stimmt, wir müssen achtsam sein, dass diese Inflation sich nicht verselbstständigt.
Unabhängig von den Gründen, 3,1% sind 3,1%. Inwiefern machen Sie sich auch insofern Sorgen, dass das jetzt die ambitionierten Ziele der neuen Regierung gefährden könnte?
Da sehe ich jetzt noch keine Anzeichen. Auch Herr Hüter hat jetzt, glaube ich, das noch nicht so thematisiert. Auch andere, auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung schätzt das noch anders ein. Die EZB hat jetzt auch gesagt, sie schaut. In den USA haben wir gesehen, dass sie tatsächlich überschießend gewesen sind. Sie haben es zu lange laufen lassen. Entsprechend haben sie jetzt in den USA stärker reagiert. In Europa sind wir da eher geradeaus gefahren. Noch sind es tatsächlich diese eher Sondereffekte. Wir sind aber gut beraten, aufzupassen, dass sich diese Sondereffekte nicht in eine dauerhafte Inflation verändern. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben jetzt tatsächlich mehr als 2%. Aber wir haben ja die letzten über 10 Jahre waren wir deutlich, deutlich unter 2%. Das wurde jetzt in Deutschland nicht so groß intensiv debattiert, aber es war schon so, wir hatten auch die Schwierigkeit, dass wir eher in der Deflation waren, dass wir aufpassen mussten, dass wir nicht zu stark sinkende Preise haben. Jetzt sind wir kurzfristig etwas drüber. Das ist nicht gut, aber es ist aus meiner Sicht noch nicht besorgniserregend, wenn wir jetzt kluge Politik machen.
Herr Hüter, wie thematisieren Sie denn die 3,1%? Das ist eine gewaltige Zahl.
Ja, es geht nicht um die Zahl an sich, sondern was sind die Kräfte, die dahinter stehen. Und das sind zunächst einmal in der Tat überwiegend Sonderfaktoren aus den Lieferketten. Das ist ein Problem, das sich über die Weltmärkte aufgemacht hat, was wir auch, als wir aus der Pandemie das erste Mal so ein bisschen rausgeschaut haben, im Sommer 2020 auf die Konjunkturpakete, gar nicht so erwartet haben, dass dieses Schließen von Systemen und das Stillstandsregime in allen Logistiksystemen dann so nachhaltig wirkt. Dazu kamen noch andere Sondereffekte bei bestimmten Rohstoffen. Und wir haben nun politisch das Thema Erdöl, Erdgas, was aus anderer Weise sozusagen uns auch noch mal auf die Tagesordnung gekommen ist. Das sind aber zunächst, das muss man mal ganz ehrlich sagen, Preiseffekte, die liegen außerhalb der Kontrolle der Notenbank. Es ist kein Versagen der Notenbank. Also wenn Inflation ein monetäres Phänomen ist, sagen wir immer, ja, dann ist vorangegangen eine Geldmengenexpansion. Die Geldmenge war zu groß. Irgendwo hat die sich sozusagen bei einem kleineren realwirtschaftlichen Mantel, also Summe aus Gütern und Diensten, die es tatsächlich gab, durchgesetzt. Und auf einmal war der Preisvektor höher. Das ist aber nicht das, was wir beobachten. Und insofern müssen wir, glaube ich, sehr kurzfristig etwas Ruhe walten lassen und sehr genau analysieren. Wenn sich das umsetzt, und der Umsetzungsmechanismus ist dann eine Verstetigung über die Lohnverhandlungen, die das dann in eine Preis-Lohn-Preisspirale überführen, dann haben wir ein Problem. Der öffentliche Dienst hat deutlich gemacht, dass er das eigentlich nicht so sieht. Denn mit 2,8 ab Jahresende 2022 und der Einmalzahlung hat er im Grunde kein Öl in dieses Inflationsfeuer gegossen. Wir werden sehen, was die anderen Industriebereiche, die im Sommer kommen, dazu beitragen. Das kann durchaus anders aussehen. Aber solange das so ist, muss man auch ehrlich sein, die Notenbank kann nicht bekämpfen, was sie nicht kontrollieren kann.
Lassen Sie uns zu Beginn mal, Frau Paus, auf den Aspekt der Energiepreise genauer gucken. Da können Sie das nicht bekämpfen. Das gilt für Sie gleichermaßen wie für die Regierung. Aber Sie könnten was für die Bürgerinnen und Bürger tun, indem Sie sie zum Beispiel über Steuern entlasten. Es gibt ja einige EU-Länder, die das bereits machen. Ich denke da beispielsweise an Polen. Wäre das auch ein denkbarer Weg für Deutschland, dass man sagt, man geht hier mit den Steuern für Energieträger runter?
Nein, das wäre ja etwas, wenn wir jetzt so tun, als wenn es eben diese Preissteigerung im Sinne von Knappheiten nicht gäbe. Und wir kompensieren das einfach dadurch, dass wir eben sagen, okay, als Staat entlassen wir da, ne, und wir lassen die Nachfrage da weiter laufen. Dann ist das etwas, genau wie beim Thema Löhne, das eben tatsächlich die Inflationspreisspirale eher ankurbelt als absenkt. So, und deswegen sagen wir ganz klar, das sind ja vor allen Dingen die fossilen Energiepreise. Und der richtige Weg ist jetzt, ne, noch mit mehr Tempo daran zu arbeiten, dass wir unabhängiger werden von diesen fossilen Energiepreisen. Und deswegen hat ja auch Robert Habeck, ne, sein Sofortprogramm vorgelegt und hat nochmal deutlich gemacht, wo wir stehen. Nämlich, ne, wir sind wirklich sehr, sehr zurück. Ne, wir müssen richtig, richtig Tempo machen beim Ausbau der Erneuerbaren insgesamt, ja, wenn wir bis 2030 da etwas schaffen wollen. Und das macht uns dann nicht nur klimaneutral, sondern das macht uns eben auch preislich unabhängig von diesen drastischen Preisschwankungen von fossiler Energie. Das ist der richtige Weg. Und bei denen, die eben besonders hart sozial davon betroffen sind, ja, wenn es zum Beispiel, ne, um das Thema geht, werden womöglich Haushalte, ne, vom Strom abgeschlossen und so weiter, das geht natürlich alles nicht. So, von daher müssen wir gezielt, ne, für die sozial Schwächsten müssen wir entsprechend einen Ausgleich machen. Deswegen wird ja auch auf den Weg gebracht, das Thema Heizkostenzuschuss, ne, dass der erhöht wird. Auch das Thema Erhöhung des Kinderregelsatzes, ne, womöglich noch andere Dinge für die Bedürftigsten, damit eben das nicht zu sozialen Verwerfungen führt. Aber insgesamt die Energiepreise zu neutralisieren, indem man den Preisanstieg einfach sozusagen so tut, als wenn er nicht da wäre, das wäre falsch. Das würde auch die gesamte Klimastrategie und Klima- und Wirtschaftsstrategie der Bundesregierung torpedieren und wäre schlecht in dem Sinne, was wir uns international vorgenommen haben zum Thema Paris und Klimaneutralität.
Gut, ich höre da ganz eindeutig raus, keine ähnlichen Pläne in Deutschland, wie das die europäischen Nachbarn machen, Herr Hüther, aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. Wäre das nicht aber trotzdem eine Idee, dass man sagt, dass man über Steuern diesen Effekt des Steuerns auch nutzt als Staat und sagt, man verbilligt Energieträger über die Steuer?
Nein, das kann wirklich keinen Sinn machen, denn wir müssen ja aus der fossilen Energienutzung raus. Das heißt, wir erleben jetzt eigentlich etwas, was auch nochmal das beschleunigt, weil Menschen sich anpassen. Sie werden ja möglicherweise in andere Mobilitätsformen reingehen und wir werden andere Anpassungen auch beim Hausbrand beispielsweise haben, also bei der Heizung. Nur ist es natürlich so, es gibt einmal immer das Problem der sozialen Betroffenheit. Das versuchen wir ja in den Grundsicherungssystemen durch Kompensation zu regeln. Das kann man auch machen. Ich glaube, generell muss man nur fragen, wenn wir den Blick machen, das wäre mein zweiter Punkt zur Inflation, ein bisschen nach vorne richten, wird es ja so sein müssen, dass wir diese Preisveränderungen, die relativen Preisveränderungen haben. Fossile Energienutzung wird teurer, das wird noch getriggert durch den CO2-Preis, das ist auch gewünscht. Und in der Phase, bis die Mengeneinsparungen sozusagen dominieren, bis dahin ist das erstmal ein Teuerungseffekt. Das wird so sein. Und dann kann man fragen, ob man nicht, wir wollen ja nicht diese relativen Preissignale verändern, sondern allgemein zu fragen, ist es richtig, den Einkommensteuertarif auf Rädern zu setzen, also ihn zu indexieren. Da gibt es eine lange ökonomische Debatte darüber, ob das nicht richtig ist, weil es sozusagen den Staat aus seiner Gewinnersituation, aus der Inflation herausbringt. Denn wir haben ja die Situation, dass der Einkommensteuertarif der Steuerteil ist im gesamten System, der progressiv ist. Der dazu führt, dass bei einem Zugewinn von einem Euro der Staat mehr bekommt. 1,05 Euro oder 1,10 Euro oder was auch immer. So, und wenn wir das korrigieren wollen, ist das ja auch immer sukzessive gemacht worden. Das kann man auch systematisch machen. Man hätte es natürlich klugerweise dann gemacht, als man gar keine Preiserhöhungen hatte. Dann ist nämlich der Effekt null. Ne? Weil der Staat ja nicht zu kompensieren hat durch die Indexierung. Also er verschiebt quasi den Steuer. Ich habe real immer die gleiche Last. Ich habe ja auch nichts hinzugewonnen, wenn meine reinen nominalen Einkommensgewinne besteuert werden. So, das wäre für mich die Einflugschneise für eine steuerpolitische Antwort. Also nicht die Preiseffekte an sich, die zwischen verschiedenen Energieträgern sozusagen sich auch zeigen müssen, die zu kompensieren, sondern allgemein eine Kaufkraftsicherung zu organisieren.
Diesen Aspekt möchte ich aber noch mal aufmachen. Sie haben gesagt, man soll nicht den Anstieg von Energiepreisen relativieren. Frau Paus, macht man das nicht aber genau gerade das, indem man ein Energiegeld in Höhe von 300 Euro und dann auch noch pauschal verspricht?
Erstens hat das meines Wissens niemand in der Bundesregierung versprochen, sondern was wir versprochen haben, ist, dass wir zum nächsten Jahr die EEG-Umlage, ne, dass wir die tatsächlich abschaffen wollen, um tatsächlich die Verzerrung, die wir jetzt haben, dass eben allgemein Strom teuer ist, dass wir das eben ändern, damit dem klar ist, ne, erneuerbarer Strom, ne, klimaneutraler Strom, ne, der ist günstiger und der uns Probleme macht, nämlich der viel CO2 ausstößt, der wird teurer. Wir müssen auch klar, sozusagen für Wirtschaft und Gesellschaft brauchen wir klare Preissignale beim Thema relative Preise. Darauf hat der Hüter gerade hingewiesen und deswegen wäre es fatal, allgemein zu sagen, Energie ist günstig und wir unterscheiden auch nicht, sondern wir müssen eben genau dahin kommen, zu unterscheiden zwischen dem, ne, Schmutz, mit, zwischen der schmutzigen Energie, ne, wofür jetzt eben der CO2-Preis eingeführt wird und auch sukzessive steigen wird und dem anderen, das ist das, was wir jetzt tun müssen. Und das, dafür brauchen auch die Unternehmen alle miteinander, brauchen da Planungssicherheit, weil das ganz entscheidend ist für ganz viele Geschäftsmodelle, ne, die sich eben entweder rechnen oder plötzlich wieder nicht mehr rechnen, wenn die Politik wieder hü, hot und hü macht. Das können wir nicht machen. So, deswegen ist das in dem Zusammenhang wichtig. Und richtig ist, wir Grüne insbesondere, ne, haben Bundestagswahlkampf auch damit gemacht, dass ein Energiegeld zur Kompensation eingeführt wird. Aber das ist ja gerade so ausgestaltet, dass es eben diesen Preismechanismus nicht torpediert, sondern es ist nach wie vor so, ne, wenn ich Strom kaufe, wenn ich Wärme kaufe, ne, dann habe ich da relative Preise. Ne, wenn eben es energieneutraler ist, ne, dann ist das in Zukunft günstiger, das andere ist zukünftig teurer. Und trotzdem ist es so, dass eben insgesamt Geld ausgegeben wird und dann die Bürgerinnen und Bürger pro Kopf etwas ausgezahlt bekommen. Und mit dem Geld, was sie dann bekommen, das können sie dann frei verfügen. So, es ist sozial kompensiert, aber die Preisentscheidung, ob ich mich jetzt für günstigeren, ne, Ökostrom entscheide oder für anderen, diese Preisentscheidung, die treffe ich am Markt und die wird davon nicht beeinflusst, was ich für Geld zurückbekomme.
Danke nochmal für die
Klarstellung. Der Vorteil der EEG-Umlage ist, dass sie auch sozial kompatibel ist mit unseren Vorstellungen, denn sie hat eine überproportionale Belastungswirkung in den kleineren und mittleren Einkommen. Das heißt, wenn ich sie rausnehme, habe ich auch dort die hauptsächliche Entlastungswirkung. Man hat das ja schon gesehen bei dem einen Element des Konjunkturprogramms im zweiten Halbjahr 2020, neben der Mehrwertsteuer, neben dem Kinderbonus, der immer hochwirksam ist, weil Haushalte mit Kindern und Kindern in dem Alter häufig an der Grenze sind, sozusagen zurechtzukommen und dann sind sie liquiditätsbeschränkt und da hilft das sehr gut. Und das andere war die EEG-Umlage, die man da ja auch abgesenkt hat, auch weil man gesagt hat, es ist auch eine soziale Komponente. Also es passt auch in diesem Sinne und es muss einfach auch sein, denn es ist ja auch eine Fehlsteuerung, dass wir hier quasi etwas bepreisen, was in die Zukunft weist.
Ja. Das heißt, das aber Energiegeld, ne, ist noch zielgenauer, noch erhöht diesen Sozialfaktor noch stärker.
Also das heißt aus Ihrer Sicht, das Energiegeld macht auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht.
Nee, ich habe zuerst für die EEG-Umlage.
Genau, deswegen wollte ich mir nach
Energiegeld. Die EEG-Umlage. Bei dem anderen bin ich mir nicht so sicher. Ich habe mir jetzt, müsste man sich die Ausgestaltung im Einzelnen anschauen. Sie laufen natürlich irgendwann den Themen hinterher, nicht? Und das glaube ich ist besser, ist mit Breiten wirksam, also Kaufkraftsicherung. Dann habe ich überhaupt gar keine Mengenverzerrung, wenn ich den Einkommensteuertarif auf Rädern setze. Unten bei der Grundsicherung muss ich es machen. Die muss ja immer angepasst werden an die Veränderung der Lebenshaltung und dass man damit zurechtkommt. Man muss nur eins vielleicht auch noch mal in Erinnerung rufen, Frau Paus hat eben ja auch angesprochen. Wir haben ein Jahrzehnt hinter uns, wo wir öfters an der Deflationsgrenze waren. Und da hatten wir auch große Sorgen, denn wenn Deflation sich volkswirtschaftlich manifestiert, ist das einfach ein viel größeres Problem, weil wenn, das ist im Grunde ein Ausdruck von nachhaltiger Depression.
Ja. Da kann auch eine Zentralbank nicht.
So, da kann auch, das ist das, nochmal das, was hinzukommt. Und deswegen darf ich da nochmal erinnern, da ist auch keiner auf die Idee gekommen, irgendwie was Gegenteiliges zu machen, weil wir da Deflation hatten ja keine, die Steuern erhöht. Nicht? Jetzt machen wir bei Inflation so eine Steuern. Also ich will einfach sagen, manchmal muss man sich mal ein bisschen über den Tag hinaus auch die Gedanken machen. Und nicht nur, weil jetzt gerade die Inflation aus bestimmten erklärbaren Gründen und mit all den Unsicherheiten, die wir nach vorne anders sehen. Ich glaube, es ist nur allgemein wichtig, dass wir uns darauf einstellen. In einer gezimmten Phase wird es Preiseffekte geben müssen, die auch im Preisniveau auftauchen über den CO2-Preis. Das ist quasi der Ölpreis der 70er Jahre mit dem großen Vorteil, die Ölpreiseffekte, die Einnahmen daraus sind an die exportierenden Länder gegangen. Die Einnahmen aus dem CO2-Preis verbleiben in Deutschland und die verteilen wir um in Form von Investitionsanreizen für die entsprechenden Tätigkeiten, den Umbau der Geschäftsmodelle und möglicherweise in Kompensationen, wo Haushalte besonders betroffen sind.
Man könnte auch sagen, der Energiepreis von heute ist sowas wie der Brotpreis von früher, weil das ja eine soziale Komponente hat, also hohe Energiepreise, das sorgt für soziale Unruhe. Es gibt jetzt Pläne von der Verbraucherschutzministerin Steffi Linke, Klagen zu prüfen gegen Stromanbieter, die jetzt am Anfang des Jahres Verträge entweder gekündigt haben oder den Preis erhöht haben. Finden Sie es eine gute Idee, das zu prüfen und dann auch zu klagen?
Ja, wenn die Verträge nicht in Ordnung gewesen sind, wenn die Verbraucherschutzstandards nicht entsprochen haben, dann ist das sehr wohl berechtigt. Wir hatten ja tatsächlich das Thema jetzt auch im Bereich Gas, ja, wo eben offenbar sich welche gedacht haben, sie machen dann so einen Schnitt durch eine nicht seriöse Vertragskombination zwischen kurzfristigem Einkauf und langfristigen Verpflichtungen und wollten sie jetzt einen schlanken Fuß machen und die Verträge brechen. Da ist auch das Bundeswirtschaftsministerium aktiv gewesen, so. Und daher scheint es da wirklich ein Verbraucherschutzproblem zu geben. Und das ist nicht in Ordnung. Ja? Wer irgendwie zugesagt hat, dass er liefert, der muss liefern, auch zu den Preisen, die er zugesagt hat. Und da werden die Verträge genau geprüft werden müssen. Ne? Wenn die Verträge nicht in Ordnung sind, dann ist es nicht in Ordnung, dass die Verbraucher da im Regen stehen gelassen werden.
Sind das vielleicht sogar schon Vorboten eines sozialen Konfliktes? Denn nochmal daran erinnert, Energiepreise haben eine hohe soziale Dimension, ne? Weil man sie sofort sehen kann, geht an die Tankstelle, man möchte Strom haben, man möchte oder sieht sich möglicherweise auch gezwungen, Strom einzusparen. Also sehen Sie da in der neuen Regierung die soziale Komponente und wie wollen Sie damit umgehen? Das beruhigt ja viele Leute.
Die sehen wir sehr intensiv, weil es ja tatsächlich so ist, kurzfristig kann der Verbraucher, kann die Verbraucherin ja nicht ausweichen. Ja, so, im Winter, wenn ich meine Heizung habe, die kann ich jetzt nicht kurzfristig umbauen und so weiter, sondern bin erstmal darauf geworfen. Und deswegen natürlich hat das eine deutliche soziale Komponente und die Möglichkeiten, kurzfristig auszuweichen, sind ja praktisch null. So. Und deswegen haben wir ja und werden wir in der nächsten Sitzungswoche zum Beispiel für Geringverdiener den Heizkostenzuschuss klar erhöhen um 135 Euro, damit das auch entsprechend abgefedert ist. So beim Thema im Regelsatz, bei den Kosten der Unterkunft ist das auch schon mit berücksichtigt, dass das da nicht passiert. Trotzdem gibt es im Strombereich noch die eine oder andere Situation, die haben wir auch genau im Blick, damit eben solche Dinge nicht passieren. So. Aber der nächste Schritt ist ja bei diesem ganzen Umbau, dass es auch auf der Strecke berücksichtigt wird. Und deswegen hat diese Bundesregierung ja zum einen gesagt, insgesamt wollen wir das Thema Energiepreise preislich verändern, indem wir die EEG-Umlage im kommenden Jahr abschaffen mit einer deutlichen Entlastung für Wirtschaft und für Haushalte. Von 17 Milliarden Euro, also nicht, sondern eine relevante Größenordnung. Und wir werden ja auch jetzt mit dem Nachtragshaushalt werden wir den Energie- und Klimafonds, den es bereits gibt, mit dem auch durchaus Programme finanziert werden für das Thema Umstieg, womit auch nochmal die KfW-Programme verstärkt werden können, wo man dann zum Beispiel eine neue Heizung einbauen kann, all diese Dinge, Strom sparen etc. So, da wird es ein umfangreiches Paket geben, der eben sowohl der Wirtschaft, aber eben vor allem auch den privaten Haushalten ermöglicht, sich eben perspektivisch unabhängig zu machen. Es gibt jetzt schon übrigens ein Beratungsprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wo sich jeder und jede Eigentümerin beraten kann, wie sie eben einen Sanierungsfahrplan aufsetzt, um tatsächlich das Thema CO2-Neutralität hinzubekommen. Wir haben in den letzten Jahren viel zu viel immer gesagt, wir machen ein bisschen was. Wir machen hier mal einen Fördertopf und wir machen da mal einen Fördertopf. Und der Weg ist das Ziel. Ja, der Weg ist das Ziel. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und deswegen sagen wir jetzt, wir müssen das, wir in der Politik sind verpflichtet, den Menschen zu ermöglichen, dass wir alle gemeinsam 2045 das Thema Klimaneutralität erreichen. So, und alle, die da mitmachen, die können sich darauf verlassen, dass eben auf der Strecke es staatliche Unterstützung dabei gibt, wo eben diese Lücke noch da ist, preislich, dass es da entsprechende staatliche Förderung gibt, in den verschiedenen Bereichen verschiedentlich. Aber wir wollen alle gemeinsam, dass, wenn jetzt was angefasst wird, dass wir auch es schaffen, 2045 gemeinsam klimaneutral zu werden.
Es wirft gleichwohl aber ein Schlaglicht drauf, was für eine große Mammutaufgabe das ist, was man da sich vorgenommen hat, weil man auf der einen Seite diesen Umbruch hinbekommen will. Dafür muss Energie deutlich teurer werden. Man muss aber auch die Leute mitnehmen und dieser Ausgleich. Was glauben Sie, wie sehr jetzt gerade diese Phase der Inflation diesem Vorhaben der Bundesregierung im Prinzip das Leben besonders schwer macht?
Ja, man kann es ja umdrehen sagen, dass der gestiegene Energiepreis eigentlich das, was wir wollen, ne? Und ich meine,
nicht, dass wir müssen uns klar machen, dass zusätzlicher Anreiz, der deutlich macht, wir müssen was tun.
Wir wollen von ihm unabhängig werden, sagen wir mal so rum. Nicht? Und das neutral, aber das ist noch etwas länger hin. Und das ist das eigentliche Thema, dass wir heute so eine Drucksituation haben. Und Habeck hat das ja in seiner Eröffnungsbilanz Klimaschutz, finde ich, sehr eindrücklich beschrieben, ist ja auch Folge von Unterlassungen. Also wir haben vom IWI schon mal 2008 Gutachten vorgelegt für die energetische Gebäudesanierung beim Geschosswohnungsbau. Den viele der Haushalte mit kleinen und Mitteleinkommen sitzen ja im Geschosswohnungsbau. So. Das heißt, da war damals die Sanierungsquote pro Jahr 0,7%. Wir haben gesagt, wir müssen auf 2% kommen, damit wir dann ausgehend von 2008 mit Blick auf damals 2050 uns dahin bewegen, was jetzt der Hausbrand dann auch wirkt oder zurückgeht im CO2-Emissionen. Wir sind bei 1% gelandet mittlerweile, genau. Das heißt bei der Hälfte. Stellen Sie mal vor, wir wären 10 Jahre mit dem Doppelten. Mit Zinseszinseffekt hätten wir eine ganz andere Situation. Das heißt, die Energiepreiseffekte wären schon gar nicht mehr so relevant. Gerade bei vielen Wohnsituationen, derjenigen, die einkommensbeschränkt sind, aufgrund ihrer Einkommenssituation. So, und jetzt müssen wir das halt nachziehen. Und das heißt ja nichts anderes, als dass die Preiseffekte viel dramatischer sein müssen. Wir haben überall, ne, Habeck hat das ja wunderbar aufgeschrieben, in allen Sektoren, das ist ja ein ehrlicher Ausgangsbefund, nicht schön geschrieben, sondern da sind wir 20% runter, jetzt sind wir 30% runter. Wir müssen bis 2030, so schreibt er, die bisherige Emissionsminderung verdreifachen, damit wir dann 2045 da ankommen, was Sie mit der Klimaneutralität ja angesprochen haben. Das ist aber nichts anderes, als dass die Preiseffekte dramatisch höher sein müssen. Denn über die Preiseffekte hebel ich ja die Anreize all der Investoren, ihre Geschäftsmodelle zu überprüfen, klimaneutral zu machen, der Bauherren zu investieren. Und dann brauche ich natürlich auch ein Mietrecht, das das nicht noch zusätzlich erschwert. Auch das muss man nüchtern sehen. Also das ist ein Abwägungsprozess. Aber eins ist klar, der Zeitverlust heißt, wir müssen höhere Preiseffekte in Kauf nehmen in der vor uns liegenden Periode.
Ich glaube, das ist
Also beim CO2-Preis, ne, hat sich der Koalitionsvertrag jetzt festgelegt, dass wir, ne, sozusagen den Weg so weitergehen, wie er jetzt ist. Von daher wird es jetzt von der Bundesregierung jedenfalls keine dramatischen zusätzlichen Preiseffekte geben, sondern wir haben uns mit dem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass wir es über Investitionsunterstützung, ne, und Investitionsanreize stärker machen wollen. Das hätte man auch anders machen können, aber das ist jetzt der Weg, der mit der Ampel vereinbart ist. Und deswegen finden Sie in unserer Vereinbarung und jetzt eben auch, ne, im ersten Nachtragshaushalt und es wird weiterkommen, ne, deutlichen Anstieg beim Thema Investitionen durch den öffentlichen Haushalt, ne, der zum einen geht, ja, in die öffentliche Infrastruktur, aber natürlich auch private deutlich anreizen wird in Milliardenhöhe.
Aber das Problem ist, dass wir alle tollen Programme schon erlebt haben. Ganz viele Programme für irgendwas und auch gerade Investitionsprogramme nicht abfließen. Das hat einmal damit zu tun, dass die Verfahren, die dahinter stehen, zu kompliziert sind. Und deswegen ist ja der ganz entscheidende Punkt, und das ist ja hier angesprochen auch von Habeck, und das müssen wir eigentlich flächendeckend machen, wir müssen mit den Planungs- und Genehmigungsverfahren aber wirklich mal schneller werden. Ich habe ja eben nie verstanden, warum man die Erfahrungen, die man mit dem Planungsbeschleunigungsgesetz 1990 in den neuen Ländern gemacht hat, nicht einfach übertragen hat. Wir haben doch eine ähnliche Aufgabe. Da ging es auch damals darum, einen Apparat umzubauen, der hier nach 40 Jahren Nicht-Investition oder 50 Jahren Nicht-Investition einfach marode war. Da können wir nicht mit unserem Planungs- und Beschleunigungs- und Genehmigungsverfahren rangehen. Deswegen, wenn das nicht gelingt, wenn wir das nicht sozusagen dazusetzen, dann wird das ganze viele Geld auch nicht so abgerufen werden, weil das die öffentliche Hand gar nicht hinbekommt. Ich meine, das ist ja ein Trauerspiel, was wir bei unseren Autobahnen erleben, ein Trauerspiel, was wir im Ausbau des Stromnetzes erleben. Südlink hängt da rum, sollte, ne, also 10 Jahre plus können Sie schon mal locker drauf rechnen, das geht aber nicht.
Also die nächste Mammutaufgabe für die Regierung, dafür zu sorgen, dass die Genehmigungsverfahren schneller sind. Ich möchte noch mal...
Das erste Kapitel des Koalitionsvertrags. Genau. Ich will das mal würdigend herausziehen. Das erste Kapitel des Koalitionsvertrags, moderner Staat und digitale Verwaltung. Das halte ich auch für richtig. Es ist in den letzten Jahren länger keine Acht darauf gegeben worden, wie wir die Dinge umsetzen, die wir beschließen. Und das muss jetzt anders werden.
Ich kann Ihnen sagen, das ist uns sehr bewusst. Deswegen ist das nicht zufällig da vorne. Und es ist eben auch Robert Habeck sehr bewusst. Deswegen hat er es nicht nur thematisiert, sondern deswegen hat er jetzt ja auch angekündigt, dass er jetzt auch insbesondere durch jedes einzelne Bundesland ziehen wird. Weil die öffentliche Hand ist ja nicht die öffentliche Hand. Es ist ja nicht nur eine Behörde zuständig für die Planungsverfahren, sondern das ist eine Bund-Länder-gemeinsame Geschichte, wo sich alle möglichen immer gegenseitig blockieren. So, und deswegen ist das so. Wir wissen, welche Mammutaufgabe das ist, aber sie muss gelingen. Und deswegen haben wir sie ganz prioritär nach vorne gesetzt. Das ist unser Versprechen. Das wollen wir schaffen. Und deswegen hat das die oberste Priorität von Robert Habeck. Der wird die nächsten Wochen und Monate von Ministerpräsident zu Ministerpräsident ziehen. Er wird auch mit Bayern anfangen, hat auch schon einen Termin bei Herrn Söder. Und dann werden wir sehen, inwieweit wir das alle gemeinsam miteinander
Frau Paus, bis ihm das aber gelungen sein wird, wird noch ganz viel Strom durch die Stromuhr gelaufen sein. Und die Leute erkennen an ihren Rechnungen, dass da irgendetwas passiert. Das Gleiche ist mit dem Sprit durch die Sprituhr. Und ist nicht die Chance sehr groß, dass sie sich eine Diskussion einfangen, die so ein bisschen unter dem Stichwort von der grünen Inflation jetzt schon auch andiskutiert wird?
Wir haben ja darüber gesprochen, es ist eben nicht nur der Energiepreis, sondern es sind eben weitere Effekte, die uns derzeit auf die 3% bringen. So, 3%, ne, ist 1% mehr als das normale Inflationsziel. So, ne? Deswegen sind wir etwas drüber und ne, deswegen passen wir auch auf. Aber das ist noch weit weg von einer super dramatischen Geschichte und überhaupt völlig weit weg von irgendwelchen Diskussionen, ne, irgendwie Hyperinflation oder so. Davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und deswegen, wenn wir das Thema, ne, diese Einmaleffekte, Mehrwertsteuererhöhung, wenn sich das sozusagen verpufft, wenn das nicht durch entsprechende Lohnabschlüsse dann vielleicht konterkariert wird. Und wenn wir auf der anderen Seite die Corona-bedingten Lieferkettenengpässe, wenn wir das auch in den Griff bekommen, weil das wieder passt, ja, und die Nachfrage nicht plötzlich von Restaurant- und Barbesuchen auf Elektrogeräte springt und hin und her. Und so. Wenn das so ist, dann ist jedenfalls erstmal meine Einschätzung, und so habe ich es auch von entsprechenden Wirtschaftswissenschaftlern ähnlich gehört, dann haben wir das Thema Energiepreise durchaus im Griff. Dann ist das in dem Rahmen, den wir haben, und dann müssen wir uns natürlich über die soziale Abfederung Gedanken machen. Das habe ich bereits gesagt. Das haben wir, das ist bereits im Koalitionsvertrag verankert mit dem Absenken der EEG-Umlage, ne, 17 Milliarden Euro plus dann eben auch an der Einführung eines Energiegeldes. Und auch kurzfristig werden wir reagieren durch den zusätzlichen Heizkostenzuschuss, den wir zahlen werden, durch zusätzliche Unterstützung für arme Familien. Womöglich gibt es auch noch weitere kurzfristige Dinge, wie wir es insgesamt bei Corona getan haben, damit so etwas nicht passiert. Da ist die Bundesregierung in der Pflicht, insbesondere uns Grünen ist das, wie Sie sich vorstellen können, ein zentrales Anliegen. Weil, wenn wir das nicht hinbekommen, wenn tatsächlich die Einschätzung ist, ne, das können wir uns sozial nicht leisten, dann wird es die Unterstützung in der Bevölkerung für dieses Projekt nicht geben. Und dann können wir uns doch gleich die Karten legen. Ne? Wer will das? Und das ist völlig klar, wir müssen das alle miteinander machen und wollen, ne, weil sonst werden wir die Transformation nicht hinbekommen.
Gibt es Ideen, wie man das kommunizieren mag mit der Bevölkerung? Das war jetzt noch mal so ein bisschen die Erklärung, woran sozusagen die Inflation momentan festgemacht wird.
Nein, ich habe auch gesagt, was wir tun wollen. Ne? Sozial ausgleichen, ne, da wo es besonders nötig ist, und dann auch zukünftig in der Breite, ne, wenn eben tatsächlich das Existenzminimum, also das, was man braucht, das Existenzminimum ansteigt, ne, wegen einer höheren Energiepreise, dann ist völlig klar, ne, dann wird im nächsten Jahressteuergesetz, ja, wird dann das Existenzminimum angehoben, das steuerfreie Existenzminimum, und dann, ne, ist das kompensiert, darauf können sich die Leute verlassen. Und auch in anderen Bereichen werden wir das tun. Die EEG-Umlage, ne, wird fallen, dann sinken die Energiepreise. Und wir reden über 1%. Wir reden über 1%. Ja. Ne, schon allein durch einen Stromanbieterwechsel können Sie ähnliche Größenordnung teilweise kompensieren. So, deswegen, wir machen unsere Hausaufgaben. Wir wollen Ruhe an die Front bringen. Aber was wir brauchen, ist tatsächlich eine Verlässlichkeit bei der Entwicklung der Energiepreise und der Klimastrategie.
Herr Hüther, für Ihre Replik möchte ich Ihnen trotzdem noch ein kleines Stichwort mit an die Hand geben. Ist gerade schon das Wort von der Hyperinflation gefallen. Es gibt ja manche Kollegen von Ihnen, Wirtschaftswissenschaftler, die, ob man jetzt Hyperinflation sagt, weiß ich nicht, aber die schon in Aussicht stellen, dass es dauerhaft eine Inflation von 5% geben kann. Wie würden Sie das bewerten? Ist das Panikmache oder ist das durchaus ein realistisches
Szenario? Also wer von Hyperinflation redet, der sollte mal die Geschichtsbücher schauen. Ja, Hyperinflation ist, wenn das Geld mittags weniger wert ist als morgens. Genau. Nicht? Das kann man noch gut für die Weimarer Republik nachvollziehen, oder wenn man Zigaretten braucht, weil nichts anderes werthaltig ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir werden einen dauerhaften Inflationsimpuls haben. Das ist schon so. Und da müssen wir gucken, wie geht die Lohnpolitik damit um. Die entscheidende Frage ist, und das hat Frau Bauss ja angedeutet, der Staat darf nicht nur A, er muss auch B sagen. Und B heißt hier, er muss die sozialpolitische Verantwortung annehmen. Lohnpolitik ist keine Sozialpolitik. Das kann zielführend nur der sozialpolitische Akteur machen, und das ist der Staat. Und er sollte es auch steuerpolitisch machen, denn wenn wir, Sie haben es jetzt richtig erwähnt, das Existenzminimum anpassen, weil unten mehr Realverluste auftreten, dann hat das ja im Einkommensteuertarif Folgen, weil der Grundfreibetrag sich anpasst und der Tarif beult sich immer weiter aus. Das heißt, wir haben den unschönen Effekt, dass in den kleineren, mittleren zu versteuernden Einkommen der Progressionsgrad, das heißt von einem Euro, den ich hinzuverdiene, habe ich besonders viel wegzugeben, höher ist als oben. Also der Steuertarif muss nun wirklich angepasst werden. Der Progressionsgrad ist unten besonders hoch. Und da wäre meine erste Überlegung...
Nein, aber ein höherer Grundfreibetrag hilft gerade den unteren.
Ja, aber der ist... Nein. Darüber hinaus ist der mit dem fixen Eingangssteuersatz fortgeschrieben. Da haben Sie eine Wirkung, die ist konstant. Das heißt, Sie haben den Tarif...
Man könnte den Grundfreibetrag einfach stärker anheben, als er vom Existenzminimum notwendig wäre.
Das hilft
Ihnen
nicht. Das hilft nicht denen, darüber hinausgehen. Ja, nur die da ein bisschen da liegen. Aber alle, die oberhalb, und da verschließen Sie immer die Augen. Mal ganz langsam, das ist ein bisschen komplizierter. Alle, die oberhalb des Grundfreibetrags liegen, partizipieren nicht, sondern haben eine Belastung. Weil dadurch, dass oben der Tarif festgehalten wird, mit Spitzensteuersatz bei 20.000, drückt der sich hoch, der Tarif. Weil der beginnt ja später.
Das ist mir schon klar.
Ja, Moment, aber daraus folgt, dass die da liegen, und das sind die Facharbeiter. Und dann haben sie nicht nur ein Problem derjenigen, die sozial in einem schwierigen Segment sind, sondern die in einem Leistungssegment sind und relativ schnell einen Spitzensteuersatz oder einen Progressionsgrad haben, der eigentlich nicht zuträglich ist. Und deswegen müssen wir, wenn wir das gesamthaft verstehen wollen und auch lösen wollen, auch mal über die Einkommensteuer nachdenken und sie zumindest indexieren, also mit der Inflationsrate die Brackets, also die Bereiche anpassen, sodass da auch eine Realwertsicherung entsteht. Und nicht nur unten. Das wäre Augenwischerei. Wer nur über den Grundfreibetrag handelt, tut nichts für diejenigen, die oberhalb des Grundfreibetrags liegen.
Also mir scheint da noch ganz viel Kommunikation auf Sie zuzukommen.
Die Debatte, die machen wir ja schon seit 10 Jahren mindestens. Ja, oder schon, also fachlich sowieso schon sehr lange. Politisch führen wir die Debatte um die kalte Progression mindestens seit den letzten 10 Jahren. Und es ist ja in den letzten Jahren, eine entsprechende Gesetze sind gemacht worden von der Vorgängerregierung, die genau das gemacht haben. Und da können Sie sehen, dass es praktisch keinen relevanten Effekt gehabt hat.
Ja, weil es ja keine Inflation gab in der Zeit.
Ja, genau. Und ich kann einfach nur sagen,
Inflation habe, dann hat es ja keinen Effekt.
Ich finde, wenn wir über die Einkommensteuer reden, dann sollten wir über den schlechten Progressionstarif, den wir jetzt haben, ja, darüber sollten wir reden. Und dann sollten wir einen, tatsächlich insgesamt die Einkommensteuer-Tarifkurve anpassen. Ne? Mein Problem ist, dass wir einen schlechten Tarif haben, ja, der eben unten viel zu stark ansteigt. Wenn Sie sprechen über das Thema Leistungsanreize, ne, dann wissen Sie so gut wie ich, dass gerade in den unteren und mittleren Einkommen wir derzeit nicht tatsächlich eine Grenzsteuerbelastung von irgendwie 20 oder 30% haben, ne, sondern gerade sozusagen die gerade rauskommen aus dem Transferbezug.
Da reden wir über
entsprechende Grenzbelastungen.
Das ist nur teuer, wenn man es macht.
Die deutlich drüber liegen. Ja? Also wenn es um Leistungsanreize geht, dann müssen wir gerade im unteren Bereich deutlich entlasten. Deswegen sollten wir über den Einkommensteuertarif insgesamt sprechen und nicht über die kalte Progression, weil wir haben einen schlechten, leistungsfeindlichen Einkommensteuertarif. Und deswegen sollten wir Schlechtes nicht einfach noch weiter prolongieren.
Da sind wir ja völlig beieinander. Das war genau der Punkt.
Ich glaube, auf Sie kommt noch ganz viel Kommunikation zu, was sozusagen die richtigen Maßnahmen sind, um Menschen mit geringen Einkommen, aber auch die, die knapp darüber liegen, nicht allzu sehr zu belasten. Jetzt muss man ja möglicherweise auch fürchten, dass wenn wir in eine neue Tarifrunde in dieses Jahr reingehen, dass genau diese Überlegungen die Tarifparteien auch anstellen. Dass sie nämlich sagen, wir werden auf lange Sicht steigende Energiepreise haben und wollen dann noch mal einen etwas höheren Schluck aus der Lohntüte haben. Muss Ihnen das nicht dann auch Sorgen machen, dass man dann wieder in eine Richtung kommt, dass man nicht die Vorhaben, die man sich im Tarifvertrag vorgenommen hat, finanzieren kann? Weil wenn man die Leute nicht angemessen mit höheren Löhnen ausstattet, wird das ja alles schwerfallen, dass sie die Energiepreise bezahlen können. Dann sind sie aber in so einer Lohninflationsspirale drin.
Also jenseits des öffentlichen Dienstes zahlen jetzt erstmal die Löhne, ne? Nicht die öffentliche Hand, sondern zahlen es halt die Unternehmen, ne, zahlen es die Arbeitgeber. So, ne, da haben wir in Deutschland die gewachsene Tarifautonomie. So, ne, und da werden alle sich das anschauen und dann werden wir die entsprechende Debatte haben. Ne. Natürlich gibt es grundsätzlich die Gefahr einer sich dann verstetigenden Lohnpreisspirale. So, ne, da kann ich einfach sagen, aus ökonomischer Sicht ist das nicht sinnvoll. Ne, und wie sie sich dann miteinander verständigen in Verhandlungen, das liegt erstmal außerhalb sozusagen der Zuständigkeit der Bundesregierung. Was in unserer Zuständigkeit liegt, ist das Thema Mindestlohn. Ne? Da gibt es eben auch nicht nur ein klares politisches Signal, sondern die klare Vereinbarung, dass es eben gerade wiederum für die untersten Einkommen eine entsprechende Steigerung geben wird. Ne? So, jetzt liegt ja der Mindestlohn, ne, knapp unter 10. So, und es wird in diesem Jahr ein Mindestlohngesetz geben von dieser Ampelkoalition, die eben den Mindestlohn auf 12 Euro festlegen wird. Das ist die klare Vereinbarung, das ist auch ein klares Signal. Damit, ich glaube, jedenfalls sehr, sehr viele, ne, Tarifverträge, die derzeit in diesem Zwischenbereich sind, haben sich damit dann schon mal erledigt. Ja? Natürlich hat das eben auch einen Preiseffekt. Da gibt es aber auch erste Berechnungen, dass der jedenfalls noch im Rahmen wäre. Und das ist auch ein klares Signal, dass eben die es, ne, besonders betroffen sein könnten, ne, dass denen jedenfalls Unterstützung gewährleistet wird. Und insgesamt wollen wir natürlich damit nicht nur die Inflation kompensieren, weil es ja keine einmalige Maßnahme, sondern es geht darum, dass eben gute Arbeit sich auch lohnen muss und dass Leute von ihrer Arbeit auch leben können müssen.
Herr Hüther, die Frage an Sie, die Lohnpreisspirale, eine Gefahr?
Ja, natürlich ist das eine Gefahr. Also es ist eine Gefahr dann, wenn die Politik ihre Aufgabe nur halb macht. Sie kann nicht Klimapolitik machen und Inflationsimpulse damit auslösen, aber nicht gleichzeitig Sozialpolitik angemessen betreiben. Sonst wird das lohnpolitisch getan und dann haben wir das Problem, dass sich das sozusagen in einer gewissen Weise dauerverstetigt. Also von daher geht es schon darum, dass Politik nicht nur sagen kann, das ist die Tarifautonomie, sondern sie greift ja an vielen Stellen ein. Sie setzt ja diesen Inflationsimpuls. Das macht ja nicht die Geldpolitik, sondern das macht die. So, und das Zweite mit dem Mindestlohn, da bin ich aus ganz anderen Gründen sehr kritisch, weil ich es für unklug halte, eine gefundene, gute institutionelle Lösung, von der alle Beteiligten in der Mindestlohnkommission in den ersten 5 Jahren nach 2015 gesagt haben, es hat funktioniert, es hat auch befriedet, es hat mit einer Logik des nachlaufenden Tarifindex dieses gebracht, was man jetzt geleistet hat, unter Führung der SPD, muss man sagen, eine Politisierung des Mindestlohns. Die Gesetzesidee 2015 war gerade, ihn nicht zu politisieren. Nicht in jedem Bundestagswahlkampf kommt dann wieder einer mit der nächsten Höhe und Forderung und dann ist die Mindestlohnkommission obsolet. Als vernünftiger Mensch kann man sich da eigentlich nicht mehr bereit finden, mitzumachen. Das bringt auch nichts. Und das ist aber auch nicht der Ansatz der Politik. Politik muss sozusagen Sozialpolitik in dem Grundsicherungsbereich und im Einkommensteuerbereich, und wenn sie das tut, wenn sie das angemessen auch leistungsanreizbezogen macht, dann ist die Lohnpolitik entlastet. Und dann kann man denen auch sagen, pass mal auf, nehmt euch mal ein Beispiel im öffentlichen Dienst, der ja zu einer Zeit, als die Inflation schon hoch war, nämlich im Herbst verhandelt hat mit einer Einmalzahlung. Das kann man dann am besten vergrünen, Einmalzahlung, Kurzläufer. Und dann wird man schauen, wie sich die Entwicklung zeigt. Aber es kann nicht so sein, dass die Lohnpolitik hier in einen Konflikt neu eintritt, den wir lange nicht hatten, nämlich den Konflikt mit der Geldpolitik. Am Ende muss nämlich die Geldpolitik dann die Zinsen erhöhen. Und dann haben wir wieder nichts gewonnen, weil die Investitionen oder auch die staatliche Zinslast steigt. Das heißt, da entsteht eine Zusammenarbeit und Wirkung der Politikbereiche, die wir so lange nicht gekannt haben. Ich will darauf hinweisen, das haben wir alles verlernt. Lohnpolitik im Konflikt mit der Geldpolitik zu sehen, der Konflikt der Geldpolitik mit der Finanzpolitik, zumindest in Deutschland, europäisch anders, aber weil wir ja hier sozusagen konsolidiert haben, das war im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakt der Vorgaben, mit einer Zinslast, die uns das erleichtert hat.
Dann aber noch mal ganz konkret nachgefragt, wenn Sie diesen Zirkelschluss sehen, inwiefern muss dann jetzt die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, auch noch mal über den Plan nachdenken, den Mindestlohn anzuheben, weil man ansonsten ja genau diese Preis-Lohnspirale fördert.
Man kann immer ordnungspolitisch und prozesspolitisch argumentieren. Erstmal finde ich ordnungspolitisch unklug, ein funktionierendes System, das seine Befriedungswirkung, seine Funktionswirkung hatte, aufzugeben. Und einfach, die man auch nicht mehr wieder korrigieren kann.
Sondern es wird weiterhin die Mindestlohnkommission auch in der Zusammensetzung und auch mit der gleichen Aufgabe geben.
Aber die Leute müssen sich doch veräppelt fühlen. Schauen Sie, die werden da hinberufen sollen nach der Regelung des Gesetzes. Dann wird ihnen gesagt, der Politik sagt, was ihr macht, ist nicht konform. Dann sagen die, aber steht im Gesetz. Mit nachlaufendem Tarifindex, weil nämlich die Mindestlohnanpassung für sich genommen keine lohnpolitischen Implikationen haben soll und auch nicht die Inflation befördern soll. Also was Sie jetzt tun, ist wirklich in mehrfacher Hinsicht nicht förderlich. Und das müssen Sie einfach auch gegen sich mal gelten lassen, weil der Punkt macht mich wirklich ärgerlich. Man hat etwas, was funktioniert hat, weil sonst die SPD ihre Wahlprogramm nicht durchgesetzt hat, akzeptiert von allen anderen Parteien, auch die FDP jetzt akzeptiert.
Sie können die Grünen da genauso beschimpfen, weil wir hatten es in unserem Wahlprogramm auch drin stehen.
Ich hätte gerne mal diese Debatte, wollen wir Institutionen, die der Gesetzgeber begründet hat, auch stabilisieren oder wollen sie destabilisieren? Und deswegen bin ich da ein bisschen sorgenvoll. Sie werden die Mindestlohnkommission, dann lasst mich in Ruhe. Ja? Wenn ihr das künftig immer so macht, dann macht's doch so. Dann habt ihr den Dreck an der Hacke, aber nicht wir. Ich glaube, es ist aber viel anders und viel wichtiger.
So wird das nicht laufen. Ne? Also wir haben uns das sehr gut überlegt und haben es abgewogen. Und es wird auch zukünftig die Mindestlohnkommission geben. Und es gibt die klare Zusage, ne, dass es jetzt eine einmalige Erhöhung gibt.
Wer schreibt das? Das kann jede Regierung wieder anders machen. Sie haben einmal den Damm gebrochen und jeder Künftige wird sagen, es ist wieder so eine Situation wie
damals. Wollte ich sagen, wir werden das beobachten. Lassen Sie uns vielleicht die letzten Minuten darauf verwenden, einmal einen schnellen Blick auf die EZB und die Rolle der EZB zu werfen. Frau Paus, was würden Sie sich, weiß, die Politik muss sich zurückhalten, wenn es um die EZB geht. Aber was glauben Sie, was jetzt die Aufgabe der EZB wäre? Müssten jetzt die Zinsen langsam angehoben werden?
Ich finde, die EZB macht da eine kluge Politik. Sie hat eben jetzt angekündigt, ja, dass sie eben die entsprechenden Programme jetzt auch ein bisschen...
Das sind die Anleihenkäufe mit denen.
Genau, dass sie Anleihenkäufe jetzt auslaufen lassen wird. Das ist die richtige Reaktion. Und ansonsten ist das, wenn man da nicht jeden Tag mit zu tun hat, dann verstehe ich das. Man liest in der Zeitung, die USA, die machen da jetzt was, warum macht die EZB da nichts? So, deswegen einfach nochmal klar gesagt, die USA machen da was, weil sie eben vorher deutlich drüber waren und lange nichts gemacht haben. Deswegen haben die jetzt eine stärkere Reaktion. Wir haben in der Europäischen Union eine andere Situation. Und entsprechend der Situation, die wir hier haben, hat die Europäische Zentralbank angemessen reagiert. So, und ansonsten zu der Frage deutsche Lohndynamik und Europäische Zentralbank. Ne? Grundsätzliche Mechanismen sind so volkswirtschaftlich, wie Herr Hüther das beschrieben hat. Aber es ist ja nun mal so, ne, die Europäische Zentralbank ist die Zentralbank für den gesamten Euroraum. Ja? Mhm. So, und da schauen wir uns mal an, wie sich die Inflationssituation insgesamt im Euroraum entwickelt. Ne? Andere Länder haben ähnlich mit Corona zu kämpfen, wenn nicht sogar stärker als wir. Von daher schauen wir mal, wie sich das insgesamt entwickelt.
Schauen wir mal, wie es im Euroraum läuft. Haben Sie gerade gesagt, der Euroraum ist nur sehr unterschiedlich. Mhm. Und da werden eigentlich auch unterschiedliche Anfragen an die EZB gestellt, wie sie zinspolitisch reagieren sollte. Was würden Sie denn sagen, was die EZB jetzt machen müsste? Anheben den Zins?
Ja oder nein? Also die EZB steht noch nicht vor Zinsanhebungen, sondern sie steht in der Tat zunächst vor der Überprüfung jener expansiven Maßnahmen, die sie also unter der Überschrift unkonventionell laufen, also wo Papiere aufgekauft werden, um Liquidität in den Markt hineinzugeben. Das hat man auch vor allen Dingen 2015 begonnen, um Banken zu stabilisieren. Da sind wir heute weit vorangekommen. Die EZB wird auch abgeschirmt vor unnötig schnellem Handeln durch das europäische Programm Next Generation EU. Ich halte diese Aufbau- und Resilienzfazilitäten für außerordentlich bedeutsam, weil sie gerade in den Ländern des Südens Reformelan aufgemacht haben. Man sieht das in Italien, man kann das auch in Spanien beobachten. Das zeigt, wenn man die Finanz europäisch etwas stärkt, kann das auch in einem neuen Gleichgewicht mit der Geldpolitik geraten. Und ansonsten muss die Europäische Zentralbank auf den Durchschnitt natürlich der Eurozone schauen. Auch dort liegen wir über der Norm. Sie hat sich ja ein bisschen das Ziel verändert. Zwei, es darf auch mal drüber, darf mal drunter sein. Sie ist von daher nicht wirklich unter Druck. Aber sie wird unter Druck geraten, wenn es nicht Richtung 2 geht, glaube ich. Das wird sie in dem Jahr zeigen. Deswegen wird es nicht jetzt Zinserhöhungen geben. Die macht man auch nicht mal so prophylaktisch, weil noch sind es Preiseffekte, Teuerungseffekte, die auf der Angebotsseite, also nicht zu kontrollieren von der Notenbank, zutage treten. Aber wenn sich das umsetzt, dann wird sie der Lohnpolitik, das wird ja dann europäisch Bewandtnis haben, wir sind einfach zu groß, damit es nicht in Europa verschwindet mit 35% Anteil vom BIP. Und dann werden wir das beobachten. Aber in diesem Jahr, glaube ich, wird eher kommunikativ und in den Aufkaufprogramm das möglicherweise schneller passieren, als ich es bisher gesagt habe. Es wird auslaufen, es wird da auch vielleicht weniger aktiv, also revolvieren, sozusagen weiterführen der Bestände, sondern die wird man zurückfahren, um dann handlungsfähig zu sein. Das muss sie auch. Sie muss ja ihr Ziel im Auge behalten. Aber wir müssen auch akzeptieren, wenn sie Dinge im Blick hat, die nicht von ihr zu kontrollieren sind, dann kann sie die auch nicht bekämpfen. Das ist im Augenblick noch die Situation.
Und damit können wir den Bogen zur Anfangsfrage.
Das auch erst mittelfristig. Ne? Also sie passt dann auf, sozusagen, dass es nicht stärker ansteigt. Aber ne, die Vorstellung, die EZB macht das heute und morgen ändert es, ne, sieht man, dass sich was geändert hat. So funktioniert das nicht, sondern ne, sie muss eben auf die mittlere Frist ausgerichtet sein.
Dann lassen Sie uns damit
haben wir ein stabiles Geldsystem.
Zur Anfangsfrage stellen, weil die Menschen interessiert, was macht das mit meinem Geld, die ganze Finanzpolitik der EZB und das, was die Politik insgesamt tut. Wir haben am Anfang gesagt 3,1 Inflationsrate für das abgelaufene Jahr. Wir holen jetzt mal die Glaskugel raus. Am Ende dieses Jahres, wo werden wir denn da landen?
Also man muss den Verlauf unterjährig dafür betrachten. Und die 3,1 sind ja der Durchschnitt über das Jahr 2021. Wir haben halt den Anstieg, die deutliche Beschleunigung ab Jahresmitte gehabt. Und eigentlich hat...
Eine Zahl?
Da war sie, wir hatten im November 5,2, wir hatten etwas mehr noch im Dezember. Also, aber November gegen Oktober war ein leichter Rückgang von Monat zu Monat. Wenn ich mir von Monat zu Monat anschaue, was eigentlich, da gehe ich davon aus, dass sich die Dynamik abschwächt. Und wir jetzt unter diese 5 laufen, weil wir ab im Januar ist für mich der Testmonat, da fallen zwei Basiseffekte weg. Die Mehrwertsteuer. Genau. Die ja davor weg war, im Dezember 2020 war sie noch weg, im Dezember 1 war sie da, im Januar ist sie wieder eingeführt worden, der Basiseffekt raus. Und der zweite Basiseffekt sind die CO2-Preise in Deutschland für Mobilität und Heizung. So, die sind auch neutralisiert.
Also eher unter dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Wir sind am Ende der Sendung, Frau Paus, trotzdem will ich Sie auch noch mal fragen, dem stimmen Sie zu? Wir sind eher unter 3,1?
Ja.
Prima. Dann Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für die Diskussion hier in der Sendung und Ihnen zu Hause herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix und bleiben Sie vor allem eins, bleiben Sie gesund. Tschüss.